Ja, unsere Hygienevorschriften, die uns vorsichtiger machen. Ich glaube, es ist auch gar nicht mal schlecht, aber es ist dann doch das eine oder andere ein bisschen anders wie gewohnt. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Zwei Waldarbeiter haben den Auftrag, ein Stück Wald zu roden. Und sie machen sich auf den Weg in den Wald. Der eine fängt sofort an, packt seine Säge an und fängt einen Baum an zu sägen. Der andere setzt sich erstmal hin und fängt seine Säge an zu schärfen. Nach einer ganzen Weile, wo der eine dann schon die ganze Zeit so an der Säge zerrt und es passiert nicht so viel, guckt er nervös zu dem anderen rüber und denkt, was macht ihr da für Spielerei? Willst du mir nicht helfen? Der erste hat das Ganze so ein Stück weit als Zeitvergeudung angesehen, die Säge zu schärfen. Wir haben heute vielleicht ein bisschen andere Mittel, mit denen wir losmarschieren. Säge schärfen findet heute mit der Motorkettensäge dann statt. Wer da ein bisschen gewieft ist, der geht nicht nur mit der Kettensäge mit der einen Kette raus, sondern der hat direkt mal ein, zwei Ersatzketten dabei. Und die sind ganz schnell gewechselt. Da setzt sich dann heute keiner mehr in den Wald und fängt groß an zu schärfen, es sei denn, der hat mal dummerweise irgendwo einen Nagel gefunden, der ihm gerade mal die Kette dann stumpf gemacht hat. Aber dieser Moment, dieses Innehalten, die Kette zu schärfen oder auch die Axt, je nachdem, was man gerade dafür braucht, wird einerseits mal als Zeitverschwendung, Zeitvergeudung angesehen, andererseits aber als Zeitgewinn. Als ich Anfang des Jahres mit meinem Sohn im Wald war, Holz machen, da habe ich dann festgestellt, wie der Unterschied ist. Irgendwann war die Kette an der Kettensäge tatsächlich stumpf geworden und er musste die Kette wechseln und anschließend ging das wieder wie am Schnürchen. Dieser Moment des Kettenschärfens wird manchmal als Zeitverschwendung gesehen. Und wenn die Kette zu Hause dann halt geschärft wird, dann ist die Zeit eben da dran. Aber wichtig ist, dass es gemacht wird. Niemand kann auf Dauer mit einer stumpfen Säge, mit einer stumpfen Axt irgendwas machen. Es wird immer lange dauern. Das weiß auch schon der Prediger im Kapitel 10, Vers 10. Da heißt es, wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden. Aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Wir sind alle irgendwo in einem Beschäftigungsbereich drin. Ich hätte fast gesagt, in einem Hamsterrad. Das kommt eben ganz darauf an, wo man gerade unterwegs ist. Aber manchmal komme ich mir so vor, wie im Hamsterrad, du läufst und läufst und merkst nicht, dass es vorangeht. Und ich glaube, dass dieser kleine Text hier, ich werde gleich noch einen weiteren Text lesen, dazu beiträgt, mal innezuhalten und zu gucken, wo kann ich das Hamsterrad zum Stillstand bringen, aussteigen und neu schauen, was ist jetzt eigentlich wirklich dran, was ist wirklich wichtig. Nun, wir sind nicht alle diejenigen, die im Wald gehen und Holz machen. Als ich meinem Sohn vor kurzer Zeit sagte, dass ich bei der nächsten Aktion vermutlich ausfalle, weil der Bandscheibenvorfall erstmal behandelt werden muss, da sagte er, oh, das wäre gar nicht schön. Es ist im Wald viel schöner zu zweit. Übrigens mit der Kettensäge sowieso angebracht. Aber wir leben in so unterschiedlichen Berufszweigen. Und während ich hier so über die Predigt nachdachte, ist mir ein Punkt aufgefallen, dass das Thema immer wieder auch mit Veränderungen zu tun hat. Früher mit der Säge, Kettensäge. Also wenn mein Sohn mir die Kettensäge in die Hand drückt und sagt, schärf die mal, dann stehe ich im Schlauch. Ich weiß nicht, wie man so ein Ding dann schärft oder auch die Kette auswechselt. Aber ich habe so ein anderes Teil. Vielleicht kennt einer das noch. Man nannte es Schreibmaschine. Auf so einem Teil habe ich mal das Zehnfingerschreiben gelernt, blind, und das hat mir gefallen gehabt. Aber wo will ich raus? Nicht auf das Schreiben. Diese Teile, die mussten gelegentlich auch mal repariert werden. Da ist Mechanik dran. Die Mechanik kann sich verschieben, die muss geölt werden. Und wenn man Spezialist war, solche Maschinen zu zerlegen, wieder zusammenzubauen, dass sie gut funktionieren, dass die Tasten gleich funktionieren, dann ist das echt super. Irgendwann kamen schlaue Leute auf die Ideen, die haben so eine Maschine weiterentwickelt. Ich nehme mal die zweite daneben. Die sieht ja ähnlich aus, aber die läuft elektrisch. Und wer auf die Idee kam und sagt, okay, ich werde mich weiterbilden, ich will auch dieses Gerät reparieren können, der tat gut daran. Ich kannte einen Mann, der hat sich nur auf dieses linke Gerät qualifiziert. Man hat ihn dann irgendwann auf einen Lehrgang geschickt, damit er auch diese elektronischen Geräte dann reparieren konnte. Und er sagt, das will ich nicht. Ich will mein altes Teil weiter reparieren. Nur dumm, dass irgendwann keiner mehr kam und so ein altes Teil reparieren lassen wollte, weil alle schon das neue Teil wollten. Und ich glaube, viele können mit dem rechten Teil auch nichts mehr anfangen. Mittlerweile sind die Drucker kleiner, effektiver geworden. Und man spricht nicht mehr von Schreibmaschine, sondern man hat einen Computer oder auch vom Handy aus, wo man den Druck rausschicken kann. Weiterentwicklung ist ein Teil, was wir in unserem Leben immer wieder haben. Ob im Beruf oder auch im Hobby. Ich habe immer so ein paar an die Wand gesetzt. Ich weiß nicht, wer sich da wo wiederfindet. Ich werde gleich nochmal auf ein, zwei eingehen. Aber wenn wir immer dasselbe tun, immer an einer Stelle stehen bleiben, werden wir auch nicht erleben, dass sich irgendwas verändern wird. Ich liebe den einen oder anderen Spruch von Einstein. Einer davon ist, es ist dumm, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das geht nicht. Wenn ich ein anderes Ergebnis erwarten will, dann muss ich etwas anderes tun dafür. Wenn ich also von A nach B schneller sein will, dann kann ich das nicht tun, indem ich immer langsam fahre. Ich muss dann schneller werden. So glaube ich, dass es auch in unserem Leben Spuren gibt, wo wir einfach gucken müssen, wo sind Veränderungen angebracht, wo müssen wir Veränderungen ansetzen. Und es gibt noch andere Bereiche, ich denke an unser soziales Umfeld. Auch da gibt es ständig Veränderungen. Da wächst eine Familie. Ich warte darauf, dass ich eine Meldung kriege, dass die Familie Ginsheimer das nächste Kind bekommt. Die wächst, die Familie. Wir haben das zu Hause auch erlebt. Und irgendwann sagt der erste Mal, und tschüss. Ich habe da jemanden gefunden, mit dem will ich jetzt weiterleben. Heirat, großes Fest, es wird weitergegangen. Dann der zweite, der dritte und plötzlich darf ich mit meiner Frau das Haus alleine beleben. Wir haben Corona gut überstanden, also keine Angst. Es gab also bei uns keinen Hausfriedensbruch oder sonst was. Wir sind gut miteinander rausgekommen. Aber ich glaube, dass es ständig irgendwo Veränderungen gibt. Und es ist immer die Frage, wie gehe ich persönlich damit um? Ob mit der Schreibmaschine oder auch mit dem eben gezeigten Bild von dem Hobby. Wenn ich mich immer an dasselbe Motiv setze, dann werde ich irgendwann nur noch Kopien malen. Die sehen zwar aus wie ein Original, aber es gibt immer nur dasselbe Motiv. Ich glaube, dass wir herausgefordert sind, dann auch zu sehen, wenn Veränderungen kommen, die Säge wieder zu schärfen. Zu gucken, was macht es jetzt gerade mit mir? Und da hat jeder so seine ganz unterschiedlichen Glaubensmuskeln. Ich bin mal wieder am Eingang Begrüßung von Ute von vorhin. Diesen Impuls, den sie weitergegeben hat. Also wir haben uns nicht abgesprochen. Ute hat am Freitag noch gefragt gehabt, was wird denn dein Thema sein? Ich konnte ihr noch keins verraten. Und sie hat mir auch nicht verraten, was sie dann für ein Beispiel heute Morgen bringt. Aber ich finde das so passend. Wir werden das gleich noch weiter merken, wie viel da zusammenpasst. Wenn wir uns nicht Zeit nehmen, die Säge zu schärfen, die Axt zu schärfen, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, mal zurückzunehmen, dann werden wir immer wieder laufen, 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 wie in einem Hamsterrad. Und ich habe noch keinen Hamster gesehen, der in dem Rad irgendwie weiterkam. obwohl er sich ständig bewegt. Ich möchte mit drei Versen, die Paulus an die Epheser geschrieben hat, den weiteren Inhalt der Predigt füllen. Epheser 5 von den Versen 15 bis 17. Diese Folie wird euch gleich in unterschiedlichen Varianten immer wieder vor Augen sein. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Also das ist jetzt schon ein paar hundert Jahre her, als Paulus das geschrieben hat. Und er schreibt von einer schlimmen Zeit. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Zeit aktuell empfindet. Also damals war es keine Pandemie. Er hat was ganz anderes, etwas Schlimmes gesehen. Und ich glaube, es gibt in dem Laufe der Jahrhunderte nicht irgendwo eine Zeit oder an irgendeinem Ort etwas, wo man sagen konnte, das ist schlimme Zeit. Ob es Kriege sind, Hungersnöte, wirtschaftliche Zusammenbrüche, alles Mögliche führt dazu, dass wir eine schlimme Zeit haben. Und wenn es nicht im Großen und Ganzen ist, wie viele Menschen werden um ihres Glaubens willen verfolgt und haben dadurch schlimme Zeit? Was sollen wir deshalb tun, weil eine schlimme Zeit da ist? Halt, erstmal noch ein schönes Bild dazwischen. Nee, das ist es. Einstein sagt, genieße deine Zeit, denn du lebst nur jetzt und heute. Morgen kannst du gestern nicht nachholen und später kommt früher, als du denkst. Das ist ein komplizierter Satz, ne? Aber der beinhaltet eigentlich das, was wir mit unserer Zeit anfangen. Gut, Arbeit, die du heute nicht machst, die läuft nicht weg, die wirst du morgen tun können. Aber es gibt so viele verschiedene Begegnungsmöglichkeiten, wo wir manchmal die Situation verpassen. Und du kannst sie morgen nicht mehr nachholen, weil sie heute war. Ich weiß nicht, wer gestern Abend das Wort zum Sonntag gehört hat. Es kam zwar spät, aber weil ich einen Hinweis bekommen habe, es geht um das Thema Schuld. Ich dachte, ich höre es mir mal an. Eine Pfarrerin, die während der Corona-Zeit ein altes Gemeindemitglied im Krankenhaus besuchen wollte, kommt dort um 10 Uhr an im Krankenhaus, weil sie denkt, 10 Uhr ist Besuchszeit. Sie kommt dort an und kriegt gesagt, Besuchszeit ist erst ab 11 Uhr. Sie weiß, dass die alte Dame, die sie besuchen will, schwer krank ist. Und sie weiß auch nicht, wie lange sie leben wird. Und als sie dann um 11 Uhr, sie hat also keinen Druck mehr reingesetzt, dass sie sofort da rein will, als sie um 11 Uhr dann reinkam, war die alte Dame nicht mehr ansprechbar gewesen. Wenige Stunden starb die alte Dame, ohne dass die Pfarrerin nochmal mit ihr reden konnte, einen Segen mitgeben konnte. Sie empfindet eine Schuld in ihrem Herzen, dass sie nicht gekämpft hat, um 10 Uhr da reinzukommen. Verpasste Gelegenheit. Nun, wir haben nicht alle immer diese Situation, wo wir solche Situationen verpassen, aber das, was vorbei ist, die Situationen, die Begegnungen, die vorbei sind, die lassen sich nicht immer wiederholen. Manches ist tatsächlich tödlich zu Ende. Deshalb nutzen wir die Zeit, die wir haben. Und es ist nicht immer leicht, seien wir spontan, wenn es dann soweit ist. Ich denke, da sind wir sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich bin hauptsächlich dann spontan, wenn man mir frühzeitig Bescheid sagt, dass ich spontan sein soll. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir lernen dürfen, dich daran zu kommen, dran zu sein an dem, was Gott gerade im Moment tun möchte. Geht also sorgfältig mit eurer Zeit um. Habt Acht auf euch, wie ihr lebt. Wir haben das ebenso in dieser Moderation vielleicht persönlich erlebt. Hinsetzen, anspannen, Wann machen wir das zu Hause? Ist doch leichter, sich hinzupflegen und sich hängen zu lassen, aber mal die Zeit zu nehmen, bewusst auf den Körper zu achten, was macht er jetzt gerade, um Stabilität, um die Mitte zu stärken. Und ich glaube, da müssen wir neu hin, einfach auch die Dinge, die wichtig sind, stärker zu fördern. Gelegentlich kaufe ich meiner Frau Blumen. Es sollte öfter sein. Die werden dann zu Hause in die Vase gestellt und nicht irgendwo hingelegt. Aber ich habe nicht so eine Vase zu Hause und meine Frau auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob irgendwann auf die Idee kommt, da Blumen reinzustellen. Seid nicht geschockt. Dieses Teil hat bei einer Auktion 60 Millionen Euro eingebracht. Da stellst du nicht einfach in den Schrank rein. Da hast du eine schusssichere, einbruchsichere Vitrine. Da stellst du keine Blumen rein. Das ist ein Schmuckstück, ein Wertstück. Darauf achtest du ganz besonders. Vielleicht setzt man da noch irgendwelche Bewegungsmelder lasermäßig drum, damit ja keiner auf die Idee kommt, das Ding mitzunehmen. 60 Millionen habe ich nicht in meinem Portemonnaie. Du vermutlich auch nicht. Aber wenn wir etwas Wertvolles haben, dann achten wir in besonderer Weise darauf, dass es nicht beschädigt wird, dass es heil bleibt. Und ich verrate euch sicherlich kein Geheimnis, dein Körper ist einmalig und den hast du nur einmal. Wie achtest du darauf? Fit halten? Also ich muss sagen, da bin ich nicht unbedingt immer so achtsam gewesen. Meinen Körper fit zu halten, auf Dampf zu halten. Vielleicht wäre dann meine Wirbelsäule ein bisschen stabiler, wenn ich da mehr drauf geachtet hätte. Wir machen zwar viel Spaziergänge, aber das reicht dann eben nicht. Jetzt müssen noch ein paar Übungen dabei, damit Stabilität reinkommt. Aber ich habe den Körper nur einmal und wenn der irgendwann einmal, ja, es wird so kommen, altersschwächer ist und dann nicht mehr alles mit ihm machbar ist, was bleibt dann? Ja, mein Geist, der soll rege sein. Aber was tue ich dafür, dass der Geist in Bewegung bleibt? Will ich wirklich diesen Satz ein Leben lang lernen für mich umsetzen? Körper, Geist, da ist noch was. Wir haben die Seele. Was lassen wir alles an unsere Seele ran? Wir sollen uns klug verhalten. Klug verhalten mit dem, was unsere Seele trifft. Aktuell reden alle Leute, und wir sehen es täglich, von der Pandemie. Du kommst raus, du siehst Leute mit Masken, weißt, aha, da war ja was, da ist was. Sei vorsichtig, pass auf. Und je mehr man da so reinkriegt, auch an Informationen, da können Dinge passieren, die einen Angst einjagen. Und Angst, das wissen wir, ist der schlechteste Ratgeber. Und sich dann wegzuwenden und zu sagen, Herr, ich möchte die Verbindung zu dir, ich möchte aus dem leben, was von dir kommt. Ich möchte im Kontakt sein mit dir, ich möchte die Freude an dir nicht verlieren. Deshalb ist für mich dieser Punkt, auf uns Acht zu haben, gerade für die Seele so wichtig. Ja, der Körper muss funktionieren, unser Geist muss funktionieren. Aber was bleibt denn zum Schluss? Menschen, die sich nicht mehr bewegen können, im Alter möglicherweise oder durch einen Unfall schon früher. Der Geist, der unter Umständen im Alter durch Demenz eingeschränkt wird. Aber was macht die Seele dann weiter? Das, was ewig bleibt. Achtet auf das, was da reinkommt. Deshalb glaube ich, es ist so wichtig, dass wir diesen Punkt Beziehung immer wieder neu im Blickfeld haben. Beziehung mit Gott. Beziehung, die uns durchträgt, auch in dieser Zeit durchträgt. Was macht Beziehung mit Gott aus? Ich komme wieder an den Anfang. Das ist die Mitte. Stabilität, Balance, Ich habe es noch nicht ausprobiert, auf einem Bein die Zähne zu putzen. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Das ist bestimmt ein Kunststück, ne? Den Körper in Balance zu halten und trotzdem oben eine ganz andere Bewegung zu machen. Ich bewundere immer die Schlagzeuger, die dann alles Mögliche dahin fabrizieren. Ich glaube, dass die Beziehung zu Gott das Wichtigste, das Wertvollste ist, was unser Leben ausmacht. Und deshalb sollten wir auch da gerade die meiste Zeit auch mit hineinlegen. Ja, jetzt sagst du, ich muss arbeiten, ich muss. Ja, aber müssen wir beim Arbeiten Gott ausklammern? Muss ich beim Autofahren Gott ausklammern, beim Spazieren gehen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich gerade auch in der Zeit Beziehung pflegen kann. Und ich finde es so wertvoll, in der Natur unterwegs zu sein und dort im Gebet zu sein. Hinzuhören, auch was sagt Gott mir gerade? Die Ohren offen zu halten für das, was gerade kommt. Ich wünsche mir die Beziehung noch viel, viel intensiver. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich muss das wollen. Wenn ich morgens aus dem Haus gehe zur Arbeit und dann sage, okay Gott, heute Abend komme ich wieder, dann reden wir weiter, dann werde ich keine enge Beziehung mit ihm haben. Aber im Dranbleiben an ihm, und ich denke, das ist so leicht, dran zu bleiben. Ich nehme ein Beispiel. Von meinem Schreibtisch aus gucke ich direkt aus dem Fenster raus. Ich sehe auf der anderen Seite ein Haus, ich sehe auch viele Bäume, ich sehe Natur, die um mich herum ist. Und wenn ich dort sitze und die Bibel lese, dann ist das Fenster zwar offen, aber ich lese dann die Bibel. Ich konzentriere mich auf das, was ich lese. Und ehrlich gesagt, es nervt mich, wenn meine Gedanken dann wegschweifen. Kennt ihr das? Und du liest ein Kapitel und denkst, was habe ich jetzt gerade gelesen? Weil die Gedanken gerade mal irgendwo auf Wanderschaft gegangen sind. Selbst das offene Fenster, das muss mich nicht abhalten, an dem zu bleiben, was ich lese. Wo ich meinen Geist gefangen nehme und sage, und jetzt bist du hier und nicht irgendwo. Ganz gezielt Zeit mit Gott. Und ich glaube, dass es das ausmacht, was unsere Beziehung zu Gott wach hält, warm hält und enger werden lässt. Wir kennen ja alle dieses Doppelgebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und das andere ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich frage mich manchmal, warum so wenig Nächstenliebe da ist. Könnte es daran sein, dass dann, wenn wir in den Spiegel gucken, denken, naja, ich kenne dich zwar, aber du bist nicht das, was du eigentlich sein willst. Kennt ihr das? Dieses Thema Selbstablehnung, mangelnde Selbstannahme, wenn wir es andersrum ausdrücken. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir eine Beziehung zu uns selber haben, auch in dem Punkt, dass wir glauben, dass wir Gottes Meisterstück sind. Glaubst du, dass du Gottes Meisterstück bist? Also ich weiß von Begegnungen, wo man dann sagt, Mensch, schön, dass ich dich als Meisterstück hier sehe. Ich könnte ja jetzt sagen, sag mal deinem Nebenmann, du bist ein Meisterstück Gottes. Aber glaubst du das wirklich selber von dir? Dass du ein Meisterstück Gottes bist? Ich wurde dabei so ein kleines bisschen an meine Ausbildung erinnert. Man hat uns damals auch durch eine Metallwerkstatt geschoben. Und obwohl alle möglichen Maschinen da gewesen sind, man hat uns ein Stück Eisen in die Hand gedrückt und hat gesagt, feilt das mal. Das darf nachher die Stärke haben, es muss glatt sein, es muss absolut eben sein und wenn ich da oben mein Richteisen drauflege und ins Licht gucke, dann darf da nichts zu sehen sein. Wenn du weißt, da steht eine Fräsmaschine, die macht das in einem Rutsch und du bist den ganzen Tag dran am Hobeln und denkst, warum kriege ich das nicht gerade? Ich habe den Schliff nicht rausgehabt. Irgendwann war es dann soweit. Ich glaube, dass Gott an uns arbeitet, an dem Meisterstück. Das ist am Anfang noch nicht das Meisterstück. Für mich war das auch nicht das Meisterstück. Das war halt eben ein Teil, was ich während der Ausbildung machen musste. Und während der Ausbildung ist man halt nicht auf dem Weg zum Meister. Aber ich glaube, dass Gott dich und mich als ein Meisterstück sieht, an dem er arbeitet. Mit dem er arbeitet. Und dass er auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben, durch uns arbeiten möchte. Deshalb brauchen wir auch diesen Schliff, den er an uns anlegt. Diesen Feinschliff. Erst war es eine grobe Feile, irgendwann eine feine Feile. Dann hat man irgendwann nochmal den Punkt gefunden, ein bisschen Öl dabei, dann geht das noch schöner. Und ich glaube, dass Gott unser Leben so salben möchte, dass wir persönlich uns so angenommen haben und der Nächste dann eben auch in der Annahme steht. Ich meine, wir haben so unterschiedliche Beziehungssituationen. Da gibt es diese oberflächlichen, man begrüßt sich, man tauscht sich aus, man geht weiter und denkt, ja, war schön die Begegnung, aber keine Spuren im Leben hinterlassen. Und dann gibt es die anderen Begegnungen, da ist man einfach dankbar, wenn man dem begegnet, freut sich, tauscht sich aus und hat plötzlich ein Gedankengut, womit man weitergehen kann, wo man einfach spürt, da ist jetzt was reingelegt worden, mit dem kann ich leben. Positive Beeinflussung. Kennen wir alle. Aus Gesprächen rauszukommen und zu sagen, boah, das hat mich jetzt aber erbaut. Und dann gibt es die andere Beziehung. Ich muss ehrlich sagen, ich mache gerne einen großen Bogen drumherum. Da kannst du das beste Bild malen. Und die finden den einen kleinen Fleck, der gerade schlecht ist. Und ziehen das ganze Bild runter. Kennt ihr das? Du bist gerade dabei und schwelgst von der Veranstaltung, wie gesegnet die war. Und da lag da dummerweise ein Stück Papier auf dem Boden rum, was der Putzdienst nicht weggeräumt hat. Und die ganze Veranstaltung ist für einen Eimer. Menschen, die immer nur das Negative sehen. Wollen wir das? Ich will auch nicht so einer sein. Und ich glaube, wir müssen auch da aufpassen, wen lassen wir in unser Leben reinwirken? Wen lassen wir wirklich ran an uns? Dass wir das, was Gott durch uns tun will, auch wirklich tut. Ich muss mal gucken, dass ich hier wieder im Fluss drin bin. Hinten ist irgendwas mit der Schaltung nicht in Ordnung. Ich komme später ran. Wenn wir also so unterwegs sind im Lernprozess, dann glaube ich, es ist wichtig, dass wir uns aufs Wesentliche beschränken. Wie ich das eben schon sagte, ich empfinde es immer wichtiger, im Wort Gottes zu graben. Mir wurde das gerade so während der Pandemie so wichtig. Da hatten wir natürlich ganz andere Zeitverschiebungen auch drin gehabt. Und ich denke, gerade dort, wo man sich dann vielleicht gewisse Dinge angewöhnt, also die Gewohnheit, die ich mir während der Pandemie da rangeholt habe, was Bibellesen angeht, die will ich weiter beibehalten, egal was so drumherum ist. Aber es ist so wichtig, Gottes Wort aufzunehmen und zu sehen, was sagt mir das Wort gerade persönlich? Was sagt Gott mir persönlich? Und ich komme aus diesen Zeiten, wo ich dann wirklich alleine dann mit Gott bin, sowas von erfrischt raus. Ich eben schon sagte, Zeit im Gebet, das verknüpft sich bei mir dann auch. Aber darüber hinaus, auch die Zeiten, die wir wirklich haben, das geht morgens los. Ja, du wirst wach. Warum nicht gleich mit einem Gebet auf den Lippen? Durch den Tag gibt es so viele Möglichkeiten, wo man Gott im Gespräch sein kann. Beim Autofahren, da wo du sitzt, beim Kartoffelschälen, kommt bei mir auch manchmal vor. Das sind einfach so wichtige Momente, im Kontakt, im Gespräch mit Gott zu sein. Also ich weiß von diesen Zeiten, wo ich dann eher den Blick dafür hatte, ja, Gebet braucht seinen Rahmen. Hinsetzen, hinstellen, hinknien, nichts anderes dabei machen, Augen zu. Dann kannst du auch nichts anderes machen, wenn die Augen zu sind. Aber wenn ich mit jemandem spreche, muss ich nicht die Augen zumachen. Ich empfinde es unhöflich, wenn ich mit meiner Frau reden und ihr die Augen dann zumache. Und ich glaube, Gott möchte diesen inneren Kontakt. Ich denke, es mag auch sein, gut sein, wenn wir die Augen schließen, damit wir dann wirklich nicht abgelenkt werden. Auch das gibt es. Finde ich auch okay. Aber ich glaube, dass wir diese Situationen nicht irgendwo ritualisieren dürfen, sondern dass wir wirklich hingehen und da, wo wir sind, im Gespräch mit Gott sind. Gemeinschaft, Freundschaft mit Gott. Freundschaft untereinander. Und ich glaube, das ist das, was dann eben auch wichtig ist. Und ich möchte auch nochmal den Hinweis geben, unsere Bibelgespräche, seid bitte mit dabei. Dass wir aus dem Wort Gottes die Dinge herausholen. Und ich finde es schön, dass da so eine Vielfalt ist, auch bei der Gestaltung der Abende, dass unterschiedliche Geschwister den Abend gestalten. Und jeder hat ein Stück Erkenntnis. Ihr kennt das? Puzzle spielen. Da ein Teil, da ein Teil, da ein Teil. Nachher gibt es was Ganzes. Und ich habe die Erwartung, dass wir auch in den Bibelgesprächen die unterschiedlichen Erkenntnissituationen zusammentragen, um ein gesamtes Bild zu bekommen. Deshalb freue ich mich darauf, wie wir da auch zusammen unterwegs sein werden. Und selbst wenn wir unterschiedliche Erkenntnisse da sind, auch die lassen sich zusammenpacken. Das ist immer die Frage, wie. Kontroverse Diskussionen können einen trennen, können aber auch dazu führen, dass man Konsens führt. Und ich glaube, das wird in den Abenden sein. Weil ich sehe darin, dass wir, ich komme an das Anfangsbild wieder zurück, unsere Säge schärfen dürfen. Das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es schärft auch das Schwert. Und das wollen wir wirklich mehr erleben. Ein Vers, Sprüche 27, Vers 17, da ist er. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Das so als Schlussgedanken. Wir brauchen dieses Aneinanderreiben auch. Ich erlebe die unterschiedlichen Charaktere, weil bei uns Männern, wir sind dann häufig so, dass wir sagen, das, was ich denke, das, was ich bin, das ist okay. Lass mich mal schön in Ruhe. Und wenn dann einer kommt und dann mal was anspricht, was dann vielleicht nicht so okay ist, dann kommt manchmal die beleidigte Leberwurst raus. Eisen schärft Eisen. Ich fand das so interessant. Ich hatte vor einer Zeit mal so eine Situation, wo ich in einer kleinen Meinungsverschiedenheit mit jemand war und wir auch noch nicht an dem Punkt waren, wo wir gesagt haben, das ist jetzt ausgeglichen. Und der Bruder mir dann diesen Vers per WhatsApp zugeschickt hat. Einfach der Hinweis, immer Eisen schärft Eisen. Wir laufen jetzt miteinander. Wir reiben uns im Moment, aber es wird uns gut tun. Kleines Wort an den Männern, an die Männer, die wenigen, die heute Morgen hier sind, sucht euch Freundschaften, wo Eisen Eisen schleifen darf. Wir Männer tun uns da ein bisschen schwerer. Ich habe manchmal den Eindruck, Frauen haben da leichter die Basis für Austausch, aber bei Männern ist das manchmal so ein Punkt, dass man sie da hintreten muss, dass sie doch endlich mal in Bewegung kommen, vielleicht auch ihre kleine Ecke, die sie dann irgendwo haben, anzusprechen. Mir tut es jedenfalls gut, gute Freunde zu haben, mit denen ich mich dann austauschen kann, die mir auch mal gegen Schienbein treten dürfen und die wissen, die Freundschaft geht dadurch nicht kaputt. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Ich denke, das trifft auch bei Frauen zu, untereinander. Aber wenn das hier für die Männer ist, glaube ich, hat das einen gewissen Hintergrund, weil wir uns da vielleicht etwas schwerer tun. Was nehmen wir heute aus der Predigt mit? Nutze die Zeit, die du hast. Lass die Gelegenheiten nicht einfach vorbeigehen, die du hast, sondern nimm sie wahr. Hab Acht auf dich selbst. Das heißt nicht, du sollst egoistisch sein, alles raffen, raffen. Aber achte auf das, was dich ausmacht. Körper, Geist und Seele. Lass nicht alles an deine Seele dran. Jetzt sollte es weitergehen. gut wieder nicht. Erwin, kannst du mal gerade gucken, hier ist wieder irgendwas schief. So, da sind wir. Achte auf deine Beziehung. Lass nicht jede Beziehung ganz dicht an dich ran. Was dich runterzieht, mach ruhig einen Bogen drumherum. Achte darauf, dass du mit Menschen zusammen bist, die Spuren des Segens hinterlassen. Lass den Meister am Meisterstück arbeiten. Das ist das Beste, was du machen kannst. Er weiß nämlich, wie es geht. Er kennt dich und weiß, an welcher Stelle er arbeiten kann. Du bist sein Meisterstück. Glaub das. Auch wenn du in Bearbeitung bist. Ich habe keine Ahnung, wie lange das mit dem Bearbeiten dauern wird. Aber du bist sein Meisterstück und er wird es gut machen. Glaub mir das. Irgendwas piepst. Nimm das mit. Wenn ihr nur diese fünf Gedanken mitnimmt, die jetzt hier an der Wand sind, dann habt ihr das meiste mitgenommen aus der Predigt. Und Herr, ich danke dir, dass wir glauben und vertrauen dürfen, dass du verinnerlichst in uns, dass wir in Beziehung mit dir stehen und dass du an uns arbeitest, dass du Veränderung gibst. Herr, ich bete, dass wir viel, viel mehr in deinem Wort lesen, mehr aus deinem Wort rausholen, dass du uns verändern kannst. Und ich danke dir, dass wir glauben und vertrauen dürfen, du bist mit uns in dieser Zeit. Hilf, dass wir im Gespräch mit dir sind, dass du zu uns reden kannst, Veränderung möglich ist und dass du Neues machst und du verherrlicht wirst durch unser Leben. Wir ehren dich und danken dir für dein Wirken. Du bist mit uns, du formst uns weiter, dass das Meisterstück immer besser wird. Danke dir, Jesus.